Ich dachte, fang einfach ganz, es gibt kein Intro, es gibt kein gar nichts, einfach nur ein Hallo, lieber Grimm.
Hallo, liebe Sabrina.
Bist du auch so aufgeregt wie ich? Ich bin
Ich
wirklich.
bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht ganz, ob es an den umständlichen Temperaturen liegt, dich zu sehen oder vielleicht auch am Prinzip der Idee, die wir hier gerade starten.
Ja, zu deinen Umständen. Du bist ja in anderen Umständen heute.
Ich bin nicht schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich trage zwar die gleiche Klamotte wie schwangere Frauen aktuell, aber ich habe keinen Fötus in mir. Also jedenfalls keinen Mensch. Also ich habe gedanklich, egal, Entschuldigung.
Also, wir sind hier ja ein Podcast und die meisten Zuhörer werden das jetzt nicht sehen, aber der Grimm sitzt hier vor mir, also nicht vor mir, virtuell vor mir auf dem Bildschirm mit einem sehr flauschigen lila Hoodie,
Vielleicht
so
erinnert ihr euch noch alle
Teddyfell.
an Grimace von McDonald's, dieses Maskottchen. Das bin ich nur mit 2 M. Also das spiegelt auch die Größe wider, die ich gerade darstelle.
Auf jeden Fall siehst du sehr kuschelig und mummelig aus.
Absolut. Polyester for the win, auf jeden Fall. Das ist.
Ach Gott, ich freue mich so. Ja, also wir sind hier ja ein Podcast, aber die ersten 3 Folgen mindestens wird es auch auf YouTube geben. Also wenn du sehen möchtest, wie flauschig, kuschelig, mummelig, Grimm diese Podcast-Folge mit mir aufnimmt, dann schau einfach mal auf YouTube vorbei. Ist in den Shownotes auch verlinkt.
Und meinen ständig wechselnden bzw. nicht wechselnden Blicken folgen, wie ich mich selbst kontrolliere, indem ich meinen eigenen Bildschirm ansehe. Ich muss mich noch ein bisschen. Ist das nicht dieses Prinzip, dass man sich länger anguckt als den anderen, weil man, daher ist das ja auch, diese Schönheits-OPs sind ja auch mit Corona sehr exorbitant.
Weil Leute
Also.
sich in Zoom-Calls immer selbst betrachtet
Ja,
haben.
genau. Ja, da gibt's, ich habe den Effektnamen vergessen, der wurde schon benannt. Ich sag mal so, kann mir nicht passieren.
Ja, Grimm, was machen wir hier eigentlich? Warum haben wir uns jetzt hier zusammengefunden?
Ja, du hast Lust, einen Podcast aufzunehmen über das,
Ja,
was du
nur
tust.
ich. Nur ich.
Ja, nur du hast Lust. Sehe ich aus, als hätte ich Lust. Ich habe hier meinen großen Hoodie an. Wir haben 8 Grad Umgebungstemperatur, was daran liegt, dass dass die Konstruktion meiner Heizungslösung, sagen wir es mal so, verbesserungswürdig ist und mich gerade im Stich gelassen hat. Aber im Stich lassen kenne ich.
Oh.
Gut. Ja, aber
Ja.
wir sind jetzt hier Teil und es ist ja ein Podcast und es ist ja, wir reden über deine Branche, deinen Berufsstand.
Genau, ja. Und damit vielleicht nochmal so offiziell Hallo und herzlich willkommen zu Purple Avocado, dem Food-Fotografie-Business-Podcast. Ein sehr schöner, kurzer, knapper, bündiger Name, wie ich finde. Ging auf jeden Fall gut über die Zunge, finde ich.
Lass uns das bitte nicht wie Stefan Raab boomermäßig jetzt abkürzen. Das
Na,
wäre
wüsste ich jetzt auch gar nicht. Nein, nein, tun wir nicht, tun wir nicht. Ja, wir planen eigentlich schon seit Monaten oder wir reden schon seit Monaten darüber, dass wir eigentlich einen Podcast machen müssten. Und das ist dadurch entstanden, dass wenn wir mal Zoom-Calls haben, wenn wir mal irgendwie gemeinsam eine Serie online virtuell gucken und dann losquatschen, dass wir uns echt ziemlich lustig finden.
Ja, also ja, genau. Also, es gibt eine gewisse Dynamik, die kohärent ist und ja, also, na, also wie auch immer.
Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier zusammen was aufnehmen für die Purple Avocado Community. Es gibt ja schon ein paar coole Dinge, werden wir auch gleich nochmal zu kommen. Aber neben dieser Grimm-Sabrina-Dynamik soll es hier in diesem Podcast natürlich auch um eine Sache ganz besonders gehen, nämlich um die Food-Fotografie, um alles, was mit der Fotografie an sich zu tun hat, um die Business-Themen dessen. Und aus jeder Episode sollst du nicht nur grandios unterhalten herausgehen, sondern auch mit ein, zwei neuen Learnings oder Aha-Effekten.
Ist das mein Einsatz?
Ich
Also
dachte,
ja, das
ich will nicht die
sollst
ganze
du.
Zeit nur durchlabern, sondern dir auch immer die Chance geben, weil du bist ja so ein stiller Typ.
Es haben halt so in sich ruhende, sehr emotional reife Menschen wie ich an sich, dass sie einfach bedacht sind und nicht sofort schnell irgendwelche Lautäußerungen von sich geben, während ich meinen Kamilletee abschöpfe.
Kamilletee, das heißt
Kamilletee.
Kamillentee mit N.
Ja, wieso das
Kamilletee.
denn? Wieso das denn?
Kamillentee heißt es doch, oder
Aber
nicht?
es steht doch Kamille drauf.
Ja, aber es sind ja mehrere Kamillen in
Aber du sagst ja auch
diesem
nicht
Tee.
Pfefferminzentee. Sagst du Pfefferminzentee?
Das
Sagst du
klingt nicht.
Pfefferminzentee? Sagst
Nein.
du. Was ist. Also bei Fenchel funktioniert es nicht, weil Plural von Fenchel ist auch. Also Pfefferminzen ist auch nicht Plural von Pfefferminze. Wovon reden wir eigentlich?
Schreibt es gerne in
Ich
die
habe einen Tee.
Kommentare,
Es ist
ob
ein
ihr
Tee aus einer
Kamille
Kamille.
oder
Aus einer.
Kamillentee. Sagt ihr Kamille oder Kamillentee? Was ist korrekt? Das würde ich jetzt gerne mit der Community besprechen. Nochmal grundsätzlich zu diesem Podcast. Ich habe schon viele Ideen, was ich mit euch besprechen möchte, was ich erzählen und teilen möchte. Aber der Podcast lebt auch ein bisschen davon, was ihr an Input gebt. Also schreibt mir gerne immer bei Instagram, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt und vor allem Feedback. Wenn ihr Fragen an Grimm habt, dann können wir das in den folgenden Folgen nämlich immer mal aufgreifen und beantworten. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und Grimm sicher auch.
Ja. Also ja, ich würde mich, oh, ich würde mich riesig freuen. Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir mal losstarten mit dem offiziellen Thema dieser Folge? Oder willst du noch ein Schlückchen Kamillentee nehmen?
Ich kann dir zuhören und von meinem Kamillentee, N, mathematisch unbestimmte Menge und so, kann ich davon schlürfen.
Heute habe ich vier Gründe mitgebracht, warum du mit Kunstlicht noch keine guten Fotos machst. Also nicht du, Grimm, du machst ja generell keine Fotos, aber die
Doch, ich mache
Zuhörer.
Fotos.
Stimmt, aber von Food eher selten.
Das ist auch gelogen. Also, ich mache halt keine guten Fotos, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht helfen dir diese Tipps dann ja auch weiter.
Auf jeden Fall. Für mich sind die ja auch komplett neu. Ich folge dir ja noch nicht. Und ich habe ja auch keinen Einblick in die Bestandteile deines Angebots, die mit mir im Zusammenhang zu erwerben sind.
Okay, starten wir mit den vier Gründen. Wir haben ja keine Zeit hier, ne? Wir sind ja schon seit.
Apokalyptischen Reiter des Kunstlichts, ja.
Ja. Grund Nummer eins, warum deine Fotos mit Kunstlicht einfach noch nicht gut aussehen, ist, dass du deine Setups einfach nur hell machst. Hell machen. Wenn ich das sage, was kommt dir da in den Sinn, Grimm?
Aber ganz, ganz viel schattenfreie Überbelichtung. Also helle Flächen, helle, zu viel reflektierende Le Flächen fallen mir da ein. Und etwas, was unnatürlich aussieht. Und ja, auf jeden Fall gerade in der Foodfotografie absolut keinen Appetit herstellt.
Ja,
Für mich.
genau. Ja. Ja, hell machen ist eine Wortschöpfung oder ja, eine Begrifflichkeit, die mein Werkstattleiter an der Uni geprägt hat, als wir unsere erste Einweisung in Kunstlicht für die Fotografie hatten. Und hell machen heißt einfach nur, oh, ich muss ja mein Licht, ich brauche ja irgendwie Licht, sonst funktioniert Fotografie nicht. Dann halte ich einfach mal drauf. Muss ja alles hell werden, man muss ja alles sehen können. Und das ist einer der größten Fehler. Wir müssen nicht alles sehen können. Wir wollen mit dem Licht nicht hell machen, sondern, das sage ich immer gerne, wir wollen mit Licht malen. Das heißt, wir wollen Texturen hervorheben. Und was brauchen wir für Texturen?
Textur.
Ja, ich meinte Schatten,
Ja,
aber
natürlich. Das war meine zweite Wahl. Und ich dachte, ich muss mich entscheiden. Und naja.
Grimm, wir haben ja zusammen schon ein paar Dinge aufgenommen und in Light Essentials erinnerst du dich, wie ich dir gezeigt habe, wie sich die Richtung des Lichtes auswirkt. Und wenn wir das Licht zum Beispiel von vorne auf unser Set leuchten, dann haben wir alles hell, ne? Wie sah das aus?
Nicht gut, nicht gut.
Ja, genau. Also das wäre dieses typische Hellmachen. Man packt das Licht von vorne, weil man es vielleicht auch, man setzt das Licht von vorne, nicht man packt es vorne hin, man setzt das Licht frontal, am besten auch aus Kamerarichtung, weil man das vielleicht auch mal irgendwo gesehen hat. unter anderem aus der Porträtfotografie zum Beispiel. Denn wenn wir Menschen vernünftig beleuchten wollen, dann ist es gar nicht so verkehrt, Licht von vorne zu setzen. Denn wir wollen ja ein ebenmäßiges Hautbild, wir wollen keine tiefen Furchen und Schatten im Gesicht, sondern alles schön hell. Und,
das macht das Bild aber auch ein bisschen platt.
Ja, aber jetzt vor allem, wenn man irgendwie ein YouTube-Video oder so plant, also ne, wenn man irgendwie Videos, so Talking-Head-Videos aufnimmt, dann nimmt man meistens ein Ringlicht von vorne und ist dann halt schön hell, hat eine glatte Haut. Und in der Food-Fotografie wollen wir eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen nicht alles hell und ebenmäßig, denn Texturen geben uns ja Informationen darüber, wie ein Food, wie ein Lebensmittel beschaffen ist, was für eine Konsistenz das hat. Und Konsistenzen machen uns dann am Ende hungrig auf das, was wir sehen oder auch nicht.
Ja.
Sehr gut.
Da hatte es ja den Urge, dass ich jetzt was sagen muss. Es schien so, als wäre.
Ich habe dich sehr erwartungsvoll angeschaut.
Du hast Bestätigung gebraucht und dafür bin ich ja hier, um dich zu bestätigen. Ja.
Deswegen habe ich dich auch nur reingeholt. Ich warte auch noch auf die Pep-Talks, die in den nächsten Folgen dann kommen werden.
Ja, vor allem die retrospektiven Pep-Talks, weil die Pep-Talks gab es ja schon.
Genau, ja. Okay, also Punkt Nummer 1. Du machst deine Fotos hell und das sorgt dafür, dass alles, was Essen so appetitlich aussehen lässt, verloren geht. Punkt Nummer 2, du hast überhaupt gar keinen Plan, was du machen möchtest und legst einfach los. Du hast das vielleicht gerade fertig und packst es dann auf dein Set und machst dann erst das Licht an und überlegst dir dann, okay, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Und in der Zeit könnte dein Essen schon verwelken, schmelzen, kalt werden, antrocknen und was nicht noch alles mit Lebensmitteln passieren kann. Das heißt, das Thema Licht kommt immer zuerst. Bevor du überhaupt, also du kannst Essen vorbereiten, aber bevor du irgendwas fotoreif anrichtest, kümmerst du dich um das Licht, kümmerst du dich um das Setup.
Ja. Achso, Entschuldigung.
Grimm, du warst ja schon öfters mal dabei, wenn ich meine Shootings gemacht habe.
Ja.
Ja.
Ja, das ist, ja. Das,
ja.
Was sollst du jetzt auf diese Frage beantworten? Wie antworten?
Ich spiele darauf an, dass du weißt, wie viel ich im Voraus plane, bevor überhaupt irgendwie mal ein Foto gemacht wird. Oder ja, Essen auf den Tisch kommt.
Es dauert einfach Stunden. Das ist... Gerade wenn das Essen auch noch dafür gedacht war, dass man selber noch essen möchte, dann war es immer am besten, wenn es auch noch so etwas ist wie Sushi. Weil kälter als Sushi kann halt nichts mehr werden, außer die Innenraumtemperatur fällt. Das war schon, ja, es war auf jeden Fall stundenlanges, akribisches Arbeiten und halt auch in Zeiten, als du tatsächlich vom Tageslicht abhängig warst oder dich abhängig gefühlt hast und noch keinen Umgang hattest, mit Kunstlicht zu arbeiten, merkte man dir auch sehr den inneren Stress an, dass es mit der Sonne steht und fällt tatsächlich und mit der Ausrichtung deiner Wohnung.
Das stimmt, ja.
Also du kannst ja, wenn du eine Wohnung hast, hast du halt deine Himmelsrichtung fest, du hast deine Fenstergrößen fest, ob die bodentief sind oder wie auch immer. Ja, ein großes Thema auf jeden Fall gewesen. Und dann fing das ja ganz langsam erst an, dass du anfängst mit Schirmen und Fotoboxen, hast du nicht gesehen, zu arbeiten und dich davon unabhängig zu machen. Weil wenn du damit beruflich natürlich auch was vorantreiben möchtest, dann kannst du nicht hingehen und mit dem Hahn aufstehen und irgendwie dann sagen, jo, jetzt ist Licht da, jetzt lege ich los. Ja, Leben in der Lage, ne?
Ja, das war vor allem in Dortmund noch echt ein großes Problem. Da hatte ich ich hatte tolle Fensterfronten. Ich glaube, der war westlich ausgerichtet, der Balkon. Westlich, Nord, Süd, ich weiß es nicht.
Du hattest erst ab frühen Nachmittag, späten, hattest du Licht. Und,
also kam Licht rein, das war manchmal auch das Problem. Ich wollte eigentlich weiches Licht, aber dann kam die Sonne rum. Ich hatte zwar Vorhänge, die haben das aber nicht komplett diffus gemacht. Und grundsätzlich hat mich das echt immer sehr unter Druck gesetzt, weil ich ja wusste, ich habe sowieso erst noch mal ein paar Stunden Vorbereitung, also Essen vorbereiten, Setup aufbauen, weil ich ja auch noch kein Studio hatte, wie ich das jetzt habe, musste ja alles da aufgebaut werden, wo ich sonst wohne. Und das hat mich dann auch immer ein bisschen Überwindung gekostet. Also sehr prokrastinierend war ich noch in den Anfängen meiner Selbstständigkeit. Und da hat mir Kunstlicht auch enorm weitergeholfen, weil ich dadurch sehr viel flexibler planen konnte. Ich bin eher eine Nachteule und konnte durch Kunstlicht dann meine Tagesroutinen anpassen an das, was ich eigentlich brauche oder am besten kann. Das heißt, ich habe dann noch mal erst irgendwann um 14, 15 Uhr auch im Winter angefangen, mein Rezept vorzubereiten, konnte dann aber immer noch ganz entspannt fotografieren, weil ich halt das Licht schon entsprechend aufgebaut habe und genau wusste, wie die Lichtsituation für mich ist, wie ich sie haben möchte und auch wusste, dass sie nicht weggeht. Ich hatte damals halt auch ein paar Videoshootings gemacht mit einer Freundin, die dann Handmodel gespielt hat. Und es war so nervig zu sehen, wie sich innerhalb von teilweise einer halben Stunde bereits die Farbtemperatur verändert hat. Und da kann man vor allem im Bereich Video nur sehr schlecht gegen anbearbeiten, weil das ja so gradual, wie heißt das denn?
Graduell.
Graduell. Echt? Okay.
Ja.
Sich verändert und dadurch hat man dann irgendwann einen anderen Farbstich, den man nicht mehr rauskriegt. Das hat mich wahnsinnig gemacht und ja. Vom Farbstich können wir auch direkt zum dritten Punkt rüber sliden. Der dritte Punkt, warum deine Fotos mit Kunstlicht noch nicht so gut aussehen, ist, dass du dir eventuell unwissentlich eine Mischlichtsituation schaffst. Und jetzt wieder die Frage an dich, Grimm. Was ist Mischlicht? Hast du eine Vorstellung, was das sein könnte?
Ja, ich als kompletter Profi-Fotograf und super Laie hätte jetzt mir vorgestellt, dass
Super
Mischlicht.
Laie.
Super Laie! Es müsste ein neuer, egal. Also ich stelle mir unter Mischlicht vor, dass du halt ein unnatürliches Szenario in der Mischung aus natürlichem Licht und Kunstlicht hergestellt hast. So, ja, wie es halt sowohl in der Natur nicht vorkommt, wie auch in den Farbunterschieden leider zu sichtbar ist, dass du keine Einheit in dem Bild darstellen kannst.
Genau, also Mischlicht heißt, dass das Licht von unterschiedlichen Lichtquellen in deinem Setup, in deinem Bild zu finden sind. Und das ist grundsätzlich etwas, das man zum einen stilistisch verwenden kann. Zum Beispiel, bestes Beispiel für Mischlicht, wir haben unser normales Tageslicht oder das Licht von unserer Kunstlichtlampe und wir haben im Bild eine Kerze. Das Licht von der Kerze, das wirkt sich ja auch auf das Set aus und wir kriegen so einen richtig schönen warmen Glow in der Nähe der Kerze. Das ist dann zum Beispiel gewolltes Mischlicht oder Lichterketten, die man irgendwo mit einbaut, die ein wärmeres Licht haben als das Hauptlicht, das wir setzen. Ein Problem wird Mischlicht aber dann, wenn wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir das haben. Zum Beispiel, wenn du mit einer Kunstlichtlampe, also zum Beispiel einer Tageslichtlampe, arbeitest, die jetzt nicht sonderlich hell ist, dann kann es passieren, wenn du deine Wohnung nicht richtig abdunkelst, dass du zum einen das Licht der Tageslichtlampe im Bild hast und noch das Tageslicht, das durch dein Fenster scheint, weil du es halt nicht genug abgedunkelt hast. Und die Tageslichtlampe heißt zwar Tageslichtlampe, weil sie die Farbtemperatur von Tageslicht hat. Aber was ist denn jetzt die wirkliche Farbtemperatur von Tageslicht? Die wechselt ja auch über den Tag. Je nachdem, ob du morgens, mittags oder abends fotografierst, hat das Tageslicht eine andere Farbtemperatur. Das ist morgens und abends wärmer und tagsüber etwas kühler. Das heißt, die Tageslichtlampe wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt, wo du shootest, nicht exakt die Farbtemperatur haben von dem natürlichen Licht, das eventuell in dein Set kommt.
Es geht ja nicht nur um die Farbtemperatur bei der Tageslichtlampe, sondern auch um die Raumausfüllung. Weil das Tageslichtprinzip hat ja was mit Lux und Lumen zu tun. Und
Da bist du
Lux,
jetzt
ja.
Experte. Erzähl weiter, bitte. Ich bin gespannt.
Und pikiert. Ich habe mich halt vor kurzem mit Tageslichtlampen beschäftigt und
Ja.
der Tageslichteffekt ist halt einfach nur, wenn du dir das Teil auch vollkommen in die Fresse reinleuchtest und 10.000 Lux brauchst, weil du Lux ist die Flächenangabe oder die spezifische Lichtmenge auf eine Fläche gesehen, auf pro Quadratmeter. Und du kannst eine tageslichtfarbene Lampe haben, so wie ich sie auch hier habe um mich herum. Die haben aber viel zu wenig Lumen, also
Also,
Lichtfluss.
die haben nicht genug Leuchtkraft. Kann man
Genau.
das so?
Ja. Die haben nicht
Ja.
genug Leuchtkraft, um den ganzen Raum auszufüllen. Ich kann das theoretisch zwar
Ja.
herstellen, das ist aber unsinnig. Und dann hast du halt punktuelles Tageslicht, so als würde durch einen halb zugezogenen Vorhang halt so ein Spalt durchscheinen, aber du hast den Raum ja nicht ausgefüllt.
Also das Thema, was du gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges für die Lichtsetzung in der Foodfotografie und das spreche ich auch in meinem Kurs Lichtkunst nochmal ganz gesondert an, weil Lichtabfall etwas ist, worauf du auf jeden Fall achten musst, wenn du mit Kunstlicht, wenn du generell mit Licht arbeitest und vor allem mit Licht, das nicht ganz so leuchtstark ist, wo also die Luxzahl, wie du mir gerade beigebracht hast, zu gering ist oder sehr gering ist.
Ohren auf bei der Lux-Zahl, ja.
Ja, also dieses Mischlicht, das kommt dann zustande, wie gesagt, wenn wir zwei Lichter haben, die ungefähr gleich stark sind und sich irgendwie in unserem Set befinden, die aber unterschiedliche Farbtemperaturen haben. Dann ist ein Bereich deines Bildes etwas wärmer, ein anderer etwas kühler. Das sieht meistens dann etwas matschig aus. Man kriegt es aber in der Bildbearbeitung nicht wieder raus, weil es halt zwei verschiedene Farbtemperaturen sind. Du kannst den Weißabgleich nur schlecht dann einstellen, also höchstens mit irgendwelchen Masken und Filtern, aber auch das, es funktioniert nicht. Ich habe das auch in der Uni schon ein paar Mal gehabt und es ist sehr nervig. Was du machen kannst, ist, wie gesagt, deinen Raum entsprechend abdunkeln und die Lampe eventuell näher ans Set stellen und darauf schauen, dass du deine Belichtungszeit etwas kürzer wählst. Denn je länger du die Belichtungszeit wählst, umso länger kommt Umgebungslicht auf deinen Sensor. Das heißt, auch kleine Lichtquellen, also schwache Lichtquellen, haben dann einen Effekt auf dein Bild, im Gegensatz zu kürzeren Belichtungszeiten. Bist du bereit für den vierten Grund, den ich heute mitgenommen habe?
Gib mir den vierten Grund, Sabrina. Was ist der vierte Grund, warum ich nicht mit Kunstlicht klarkomme?
Du alleine.
Ich alleine.
Und das stimmt gar nicht, denn der vierte Grund ist, dass du einfach grundsätzlich die Prinzipien der Lichtsetzung noch nicht verstanden hast. Und ich weiß, Grimm, dass du diese Prinzipien kennst, weil ich sie dir ja beigebracht habe. Aber da kommen wir
Ach,
gleich zu.
du hast mir die beigebracht.
Ja.
Okay, ich habe mir die auch nicht abgeguckt oder so. Ich habe. Nee, ist okay. Nee, ist okay. Und du alleine auch. Ja, ist okay.
Naja, ich will auf Light Essentials
Ja, dann sag
hinaus.
das doch
Da habe
auch.
ich dir doch. Ich dachte, das war klar.
Ich fühle mich persönlich angegriffen. Meine ganze Unsicherheit. Mein
Weil ich dich
fehlendes.
gewomansplained habe.
Ja.
Ja.
Das könnt ihr Frauen gut. Das könnt ihr Frauen gut, ja.
Also ja,
Women's.
die Grundprinzipien der Lichtsetzung, die brauchst du für jede Art von Licht, sei es jetzt natürliches Licht oder Kunstlicht. Und der Grund, weshalb du mit deinen Tageslichtbildern bisher ganz zufrieden bist, ist das, also ohne dass du die Prinzipien verstanden hast, ist das Tageslicht halt ein bisschen mehr Fehler verzeiht. Also du packst deinen Food halt vor eine große Fensterfront und das sieht ganz nice aus. In den meisten Fällen. Kunstlicht ist das halt nicht so. Da musst du von Anfang an sehr bewusst entscheiden, wie möchtest du es hinstellen und wenn du da die Prinzipien nicht verstanden hast, sieht es halt doof aus.
Ich denke, das kennt auch jeder von sich selber, wenn er oder von sich selbst. So. Wenn man vorm Spiegel steht und das falsche Licht ist da, oder wenn man auch im Fitnessbereich vom anabolen Licht redet, wie auch immer.
Das ist das von oben, um die
Ja,
Muskeln zu.
genau.
Da geht es ja auch wieder um Texturen, ne? Das ist
Genau,
ja auch
ja.
eine Art Streiflicht, das. Ja.
Also es geht ja viel um Schattenwerfen, weil ohne Schattenwerfen siehst du ja deine Muckis nicht. Ne?
Ja, genau.
Und dann ist ja die Frage von, wo kommt's? Und ja. Das kann man ja transferieren, ne? Also,
Ganz genau.
also sobald man ein Auge dafür entwickelt hat, dass man nicht nur aufs Essen guckt, sondern auch auf gegenständliche Dinge, Egal in welchem Hobbybereich man da unterwegs ist, denke ich, dass man da, dass das Gefühl auch weiterentwickeln kann.
Ja, das Banale und Doofe ist halt, dass Kunstlicht, das sehr günstig ist, schwieriger zu setzen ist als teures Licht. Ich habe mir damals die Lichtsetzung mit wirklich den billigsten Dingern von Amazon beigebracht, mit 50 Euro Tageslichtlampen-Schirmsets, mit einem so einem kleinen Aufsteckblitz für meine Kamera. Und ich fand das damals schwieriger, als mit den Lichtern zu arbeiten, die ich jetzt habe, die mich ja in ihrer Gesamtheit gut 1.000 € gekostet haben.
Lässt sich aber auch in sehr vielen Hobbybereichen sehr schnell scheitern, wenn du mit schlechtem Werkzeug arbeitest und nicht verstanden hast, dass du, dass das eine Meisterübung ist, so nach dem Motto. Also, dass du das erstmal meistern musst, weil gutes Werkzeug und damit meistens einhergehend, wenn man es kauft, auch das teurere, damit geht es einfach, auch wenn es nicht die Absolutlösung ist, weil man es ja immer noch verstanden haben muss dafür. Aber Königsdisziplin ist dann halt einfach mit den einfachsten Mitteln was machen zu können.
Genau, und das habe ich ja tatsächlich jetzt auch so rückwärts nochmal gemacht. Ich bin ja für meinen Kurs Lichtkunst nochmal zurückgegangen zu all den alten Tools, die ich verwendet habe, bis zu einer Schreibtischlampe und habe damit Lichtsetups gebaut, die man nicht von meinen 700 € Lampen-Lichtsetups unterscheiden kann. Eben weil ich inzwischen all diese Grundprinzipien verstanden habe, extrem viel Übung und Erfahrung habe. Und das ist halt das Geile, sobald du das alles drauf hast, das ganze Wissen und das auch in der Praxis für dich verinnerlicht hast, dann kannst du jede fucking Lampe, werden wir jetzt zensiert, jede Lampe nehmen und richtig geile Lichtsetups machen. Und ein guter Start für diese Grundprinzipien ist mein 0-Euro-Videotraining Light Essentials, in dem du in nur 42 Minuten lernst, wie du perfekte Lichtsetups baust.
Ja.
Grimmig, ich weiß, dass du da mehr zu sagen kannst, denn das Besondere an diesem Videokurs ist ja, dass ich dich auch wie hier als Gast dabei habe und dir zeige, wie die Grundprinzipien funktionieren. Du warst dabei, du warst live dabei, als dieser Kurs entstanden ist.
Ich habe das alles mit ansehen müssen, dürfen. Und mich, ja, ich war dein oder ich bin dein Sidekick da drin. Also ich durfte da vieles mitbekommen, auch von den Tricks, die von Verpackungseinheiten, die man noch mitbenutzen kann, die reflektieren und wie man sie positioniert. Wie auch mit Dummies zu arbeiten, Lichtdummies, und wie wichtig das ist, oder beziehungsweise unwichtig das ist, ob man direkt das Objekt, was man ihr dann später, du hast es vorhin gesagt, es kann dir wegschmelzen, es kann dir erkalten, es kann seine Form ändern, seine Konsistenz oder was auch immer, dass man sehr viel in die Vorbereitung steckt und am Ende quasi sind es halt, ja, wie viel Prozent sind es? Lass mich schätzen, 10% oder was von der ganzen Arbeit, die du mit dem echten Food dann vollbringst, zumindest bevor du dann in das Digitale rübergehst, ja.
Genau, also in dem Videotraining erkläre ich dir, was die vier Lichtvariablen sind, mit denen du eigentlich jede Lichtstimmung zaubern kannst und wie sich das auf dein Bild auswirkt. Und Grimm gibt dazu seinen Senf ab. Grimm darf mitraten. Grimm macht lustige Kommentare. Anyway, wenn du dieses Jahr deine Food-Fotografie verbessern möchtest, wenn du irgendwie mit deinem Licht nicht zufrieden bist, dann will ich dich in diesem Kurs sehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge an diesem Punkt einmal. Ich bin immer noch super aufgeregt und ich freue mich sehr auf die kommenden Folgen. Wenn ihr Fragen an Grimm habt, stellt sie mir, schreibt mir bei Instagram. Und ja, Grimm, was sagst du? Wie geht's dir?
Ja. Okay, ich dachte, das wäre jetzt einfach der Running Gag in der Folge. Es hat sich so in der Dynamik entwickelt, dass ich einfach immer nur A
Ja.
sage, ein bisschen so ertappt fühle, irgendwas sein zu müssen. Ich fand es sehr unterhaltsam, ich fand es toll für den für die
Das
erste
ist, was zählt.
Podcast-Folge. Also das, also wir werden ja, also ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen werde, weil das wird ja jetzt instant viral gehen. Das ist meine Erwartung. Und naja, nicht viele Menschen auf diesem Planeten sind diesem Druck gewachsen, den Erfolg zu haben, den wir dadurch auslösen. Für uns selbst auch noch.
Und mit diesen bescheidenen Worten sage ich einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.